Im Odenwald habe ich in der letzten Zeit oder in den letzten 2, 3 Wochen gelehrt über den Heiligen Geist. Und wir hatten das ja hier auch schon vor 14 Tagen war es, soweit ich mich erinnere, genau. Da haben wir gesprochen darüber, Heiliger Geist, da wohnt er also. Wir haben geschaut und festgestellt, wo wohnt er, wo ist er zu Hause, hier auf der Erde. Das könnt ihr euch dann anhören im Internet. Heute möchte ich anfangen, über die Geistesgaben zu sprechen. Das ist etwas, was von Gottes Seite her so ist, dass er möchte, dass wir alle in den Geistesgaben dienen. Es steht auch geschrieben, dass Gott will, dass alle Menschen weissagen. Schon Mose hat sich das gewünscht. Mose wünschte sich, sagte, dass das ganze Volk Gottes weissagen würde, prophetisch reden, um es so zu sagen. Und das war natürlich da alles nicht so möglich. Aber seit Jesus zum Vater gegangen ist und als er zu Pfingsten dann den Heiligen Geist auf die Erde geschickt hat, als der Vater den Heiligen Geist auf die Erde sandte, seitdem kann jeder gläubige Mensch erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und jeder, der erfüllt ist vom Heiligen Geist, kann auch weissagen. Und in 1. Korinther 12, das lese ich mal kurz, da steht geschrieben bezüglich der Geistesgaben. Ich will das einfach mal so lesen, weil wir uns ja dann auch damit befassen werden. Was aber die geistlichen Gaben, in Klammer eigentlich, was die geistlichen betrifft, Brüder, das wäre nochmal ein extra Bereich, aber so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurde. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus, und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist, und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem, wem? Jedem. Sag deinem Nachbarn mal, jedem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Jeden. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Prophezeiung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Zungenreden, einem anderen aber Auslegung der Zungenreden. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, und teilt jedem besonders aus, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, sind sie doch ein Leib, so ist es auch mit dem Christus. Wir sind alle in einem Geist und zu einem Leib getauft, zu einem Körper getauft worden. Und dann zählt auch sowohl Juden, Griechen, also auch Juden, als auch die aus den Nationen. Die Geistesgaben, es sind 9 Geistesgaben, von denen hier gesprochen wird. Und diese Geistesgaben, ich habe sie in 3 Gruppen eingeteilt. Da gibt es zuerst die 3 inspirativen oder die Sprachgaben. Dazu gehört Weissagung, verschiedene Arten von Sprachen und Auslegung der Sprachen. Dann gibt es eine zweite Kategorie, das sind die Offenbarungsgaben. Die Offenbarungsgaben sind das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und Unterscheidung der Geister. So. Dann gibt es die dritte Kategorie von Gaben, das sind die Kraftgaben, wie gesagt, die eine war gerade die Offenbarungsgaben, die etwas offenbaren. Dann gibt es die Kraftgaben, zu den Kraftgaben gehört die Gabe des Glaubens, die Gaben, nicht die Gabe der Heilung, das ist ein großer Irrtum, den Leute manchmal verbreiten, die Gaben der Heilungen, Mehrzahl, und die Gabe des Wunderwirkens. So, ich würde gerne mit euch heute die erste Dreiergruppe anschauen, nämlich die inspirativen oder Sprachgaben. Ich beginne einfach mal den Bereich Weissagung. Mir ist das wichtig, dass wir diese Worte sprechen, nicht weil wir auf Pfingsten zugehen, sondern ich merke, wie der Heilige Geist überall anfängt, dahingehend zu sprechen, dass Leiter, Menschen, Personen anfangen zu predigen, zu lehren über den Heiligen Geist. Also in den letzten Tagen ist es mir dann immer wieder auch begegnet, dass Leute sagen, Mensch, hat jemand von euch eine Ausarbeitung, zum Beispiel den Heiligen Geist, da würde ich gerne drüber lehren. Ich sprach mit einem Freund und Kollegen gestern und ich sagte, ja, ich predige gerade über den Heiligen Geist. Boah, sagte er, interessant, wie findest, ich bin nämlich auch dabei, seit 2 Wochen ungefähr über den Heiligen Geist zu lernen und bin immer auch noch drin. Und so, wenn du rumhörst, überall merken wir, dass Gott etwas vorbereitet für das, was der Heilige Geist tun will. Und wir haben ja letzten Sonntag einen ganz stark prophetischen Gottesdienst gehabt und in dem auch ganz klar hervorgekommen ist, was Gottes Absicht ist mit seinem Volk, was von diesem Dienst, der hier war, von dem Dienst und dem Team, das hier war, natürlich ganz klar oder stark auch der Aspekt draufgelegt, was Gott insbesondere auch im Bereich oder mit dieser Gemeinde plant und was da geschehen soll. Und dass Gott ganz einfach möchte, dass auch die Gaben der Heilungen einfach voll wieder da sind und überhaupt ja die Geistesgaben, dass sie voll wieder durchkommen oder und wir uns zur Verfügung stellen und, oder wie es die Schrift auch sagt, eifert nach den geistlichen Gaben. Eifert. Und also niemand von uns ist dazu berufen, passiv zu sein. Wir haben gelesen im 1. Korinther 12, diese Gaben des Heiligen Geistes sind jedem gegeben. Die Bibel sagt, diese Gaben kommen durch den Heiligen Geist. Er bewirkt sie und er spricht zu jemand oder teilt jemand mit, damit er es wieder allen mitteilt. Das heißt, jeder von uns kann weissagen und diese Dinge Gottes tun. Aber wir müssen das wollen. Wir müssen danach eifern. Wir müssen sagen, ja, ich will in diesen Geistesgaben dienen. Als ich gläubig wurde, dann war bequem. Da wir hatten bei uns in der Gemeinde Leute, die haben Sprachen geredet. Dann gab es welche, die haben das ausgelegt. Also warum sollte der Rest der Gemeinde sich überhaupt noch darum bemühen, selber zu weissagen oder in Sprachen zu reden oder auszulegen? Wir hatten doch unsere Truppe, die dafür in der Gemeinde doch schon gut geübt war. Und da haben wir uns auch schön ausgeruht, obwohl mir jemand immer wieder auf die Pelle kam und sagt, Herbert, Gott will, dass du in den Geistesgaben dienst. Das sagte mir jemand, der nie in den Geistesgaben diente, solange ich ihn gekannt habe, kennengelernt habe. Er hat nie dergleichen gemacht, aber er hat immer anderen gesagt, das müsst ihr. Und kennst du vielleicht, ne? Manchmal tun Leute etwas nicht, aber dann sagen, du musst das aber tun, ne? Weil das wohl besonders für dich ist. Naja, und okay, so fing ich dann an zu beten, dass ich sage, Herr, ich bin im Geist getauft, ich rede in neuen Sprachen, der Heilige Geist wohnt in mir und ich würde gerne in den Geistesgaben gehen. Herr, ich will das gerne, ich würde gerne in Sprachen reden, im prophetischen Bereich, nicht für Gebet oder Gesang. Und und dann war es auch so. Und eines Gottesdienstes sitze ich da und ich merke vom Heiligen Geist, wie er in mir aufsteigt und sagt, rede jetzt in Sprachen in Form von einer Sprachenrede. Also es gibt ja Unterschiede. Wenn wir im Geist getauft werden, das Zeichen, dass wir im Geist getauft werden, ist, dass wir eine neue Sprache, eine Gebetssprache von Gott bekommen. Und viele weissagen da auch schon in dem Moment. Aber es ist alles möglich. Warum? Die Gaben kommen vom Heiligen Geist. Und wo wohnt der Heilige Geist? In uns. Wer kann also diese Gaben hervorbringen? Der Heilige Geist. Wo und bei wem kann er sie hervorbringen? Bei uns allen. Weil der Heilige Geist gegenwärtig ist. So, das ist eigentlich gar keine komplizierte Sache. Und dann habe ich dann in Sprachen geredet. Vielleicht ein Unterschied. wenn wir in Sprachen beten, das ist normal. Haramahala, Seja, Katabashai, O, Paragadabasai. Wir beten Gott an dabei. Borogoro, Boshukuru, Buhala, Bere, Mehene, Mehana, Mahala, Bahua, Boshana, Mahan. Wir beten in Sprachen, wir können auch genauso singen. Rabagala, Barabajuna, Namaina. Alabagayo, Zabagara, Barabo, Zalamahabahu, Amane, Alabae. Wir können singen, war jetzt vielleicht nicht so schön, aber wenn ihr in der Gemeinde öfter seid, dann merkt zu, wenn wir zusammenkommen, dass Lobpreis die manchmal spielt und die ganze Gemeinde singt in Sprachen. Also das Sprachengebet, Sprachensingen muss nicht ausgelegt werden. Bei der Sprachenbotschaft, die ausgelegt werden soll, wo Gott eine Nachricht an jemand in der, eine Botschaft an jemand in der Gemeinde oder an die Gemeinde hat, die Anwesenden hat, da ist es, dann merkst du, dann steigt es in dich vor. Beten kannst du jederzeit, da musst du nicht warten. Jemand sagte, ich sagte, und warum betest du nicht im Heiligen Geist? Ich warte, bis es in mir hochkommt. Ja? Hier sage ich, wenn ich darauf warten würde, dann würde das nie passieren, sondern wir beten. Die, Paulus sagt ganz einfach, ich will, dass ihr alle in Sprachen betet. Ich will das. Aber wenn der Heilige Geist redet in Form von einer Botschaft, die vermittelt werden soll, dann ist das anders. Dann merkst du, jetzt will der Heilige Geist etwas an alle sagen. Das ist kein Gebet, es wird kein Gesang, obwohl manchmal auch ein Gesang prophetischer Natur ist. Aber das wird jetzt alles zu weit führen. Und dann merkst du, und dann kommt es ganz anders. Bundararabasula, Arabahanda, Alea, Gobanya, Sabaku, Abarabashalaban, Borobo. Da weiß jeder, der betet gerade nicht. Jetzt kommt eine Nachricht. Und dann kommt jemand anders und hat dann die Auslegung. So spricht der Herr. Und dann kommt die Auslegung dazu. Das ist, wenn wir von Sprachen reden und Auslegung sprechen. Das ist, was Gott sagt, das möchte er, dass das jeder Gläubige tut. Alle. Wer ist von euch übrig, der es noch nicht tut? Okay, ja. Ihr seid ja mutig, na klar, aber ihr seid ja auch noch neuer. Dann seid ihr noch nicht so ganz religiös. Weil der religiöse Mensch, der ist so, ich habe schon alles, ich mache schon alles, das muss aber einfach keiner wissen. Ne? Das ist so, das, manche nennen das Stolz. Ne? So, also, wie sehe ich denn aus, wenn ich bin so lange dabei und ich prophezeie nicht? Na, und so weiter. Okay, also Gott möchte, dass wir das tun. Weissagung ist eine übernatürliche Äußerung in einer bekannten Sprache. Das heißt, Gott spricht zu mir oder zu jemand unter euch und da ist eine Person, da sitzt ein junger Bruder, ich weiß nicht, was in ihm los ist, Gott weiß es und der Heilige Geist gibt ein Wort in der Sprache, die ich spreche, bei uns also Deutsch, in dieser Sprache und der Heilige Geist sagt ihm Folgendes. Gott sagt, ich kenne deine Situation, ich weiß die Herausforderungen, in denen du stehst. Und du denkst, kannst damit nicht fertig werden. Ja, es ist wahr, alleine kriegst du es nicht hin, aber ich bin da und ich verspreche dir, ich stärke dich, ich helfe dir und all das, was du in deinem Herzen hast, wird zustande kommen. Das wäre zum Beispiel eine typische Weissagung, habe ich jetzt erfunden. Vielleicht passt es aber gerade nicht. Also, auf jeden Fall, das wäre so ganz typisch. Weissagung ist zur Auferbauung, Ermutigung, Trost. Ja? Auferbauung, Ermutigung, Trost. Weissagung ist nicht, dass du ein Prophet bist, sondern du bist ein prophetisch Redner, der weissagt. So, das hebräische Wort für Weissagen bedeutet herausfließen. Dieses Wort beinhaltet auch die Bedeutung von hervorsprudeln wie eine Quelle. Emporheben, herausstürzen, hervorspringen. Das griechische Wort, das mit Weissagung übersetzt wird, bedeutet für einen anderen sprechen. Es bedeutet, für Gott zu sprechen oder sein Sprecher zu sein. Gott offenbart, was sagt, das sage jetzt dieser Person. Die Gabe der Weissagung ist nicht identisch mit dem Amt des Propheten. Ich sagte schon, 1. Korinther 14, Vers 3 sagt, wer weissagt, redet zu Menschen, zur Auferbauung, also Eukodomä, und zur Ermahnung, also Trost, Ermunterung, Paraklesis, Para, an die Seite, Klesis rufen, näher zu Gott rufen und Tröstung, Paramythia, Zuspruch, Trost. Das macht Weissagung. Ein Prophet ist, beim Propheten ist es anders, da heißt es 1. Korinther 14, 29, von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen, die anderen Propheten, die anwesend sind. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, also einem anderen Propheten, so schweige der Erste. Aber da müssten wir in den Propheten reingehen, darum geht es aber heute nicht. Und im Amt des Propheten zu stehen, muss jemand mindestens zwei der Offenbarungsgaben haben, so sehe ich das und habe ich das so festgestellt, die in seinem Dienst wirksam sind, und zusätzlich die Gabe der Weissagung. Also er sollte entweder das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis oder die Gabe der Geisterunterscheidung und zusätzlich die Gabe der Weissagung haben, damit er dieses Amt als Prophet erfüllen kann. Die Schrift sagt, wir können alle weissagen, aber wir können nicht alle Propheten sein. Propheten gehören von Gott her zum fünffältigen Dienst. Weissagen kann jeder, aber Propheten, das ist ein spezieller Dienst. Das Problem ist, dass wir oft haben, dass Gläubige von einer Person, die weissagt, will man zukunftsweisende Führung haben. Und man verführt eigentlich dadurch einen Menschen, etwas hervorzubringen, was er gar nicht geben kann. Ja? Also, weil der normale Weissagen ist, wie gesagt, Auferbauung, Ermutigung, Trost. Ja, das ist der Job des normalen Weissagen. Und das sollen alle Gläubigen in der Gemeinde tun. In Apostelgeschichte 21, Vers 8 lesen wir zum Beispiel von dem Philippus, in dessen Haus gab es so eine Hausgemeinde. Und dieser Philippus, der hatte vier Töchter, heißt es, und diese vier Töchter weissagten. Also dafür waren sie bekannt. Apostelgeschichte 21, Verse 8 und 9, dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Das heißt, sie waren noch nicht verheiratet. Dann heißt es aber im selben Kapitel, gleich im nächsten Vers, als wir nun mehrere Tage blieben, das heißt, sie blieben also bei diesem Philippus zu Hause, da erlebten sie also auch die Töchter dieses Philippus, wie sie in ihren Meetings, ihren Versammlungen, oder wenn sie zusammen auch einfach waren, wie sie dann weissagten, also Auferbauung, Ermutigung, Trost. Man merkte, sie haben, darin dienen sie Gott schwerpunktmäßig, und die Leute empfangen genau das, was Gott für sie vorgesehen hat. Als wir noch mehrere Tage blieben, Vers 10, kam ein Prophet, merkt ihr, ist auf einmal was anderes, die Schwestern waren Weissagende, kam ein Prophet mit Namen Agabus von Judäa herab, und er kam zu uns und nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und die Hände und sprach, dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Wir merken, hier geht es nicht um Auferbauung, nicht um Ermutigung, nicht um Trost. Wenn dir jemand sagt, bald wirst du gefangen genommen und du kriegst die Hucke voll. Das ist nicht erbaulich, das ist nicht ermutigend. Und vor allem, es ist etwas Zukunftsweisendes, das muss sich bestätigen irgendwann. Paulus sagt hinterher, überall wo ich unterwegs bin, bezeugt mir der Heilige Geist, dass Drangsale, Leiden und so weiter auf mich warten werden. So. Also wir sehen, die Weissagten, die Töchter, die Frauen, da zum Beispiel, was natürlich Männer genauso tun sollen, und hier der Prophet kam und, wisst, die hatten ja so lange Obergewänder, oder manche wissen es, vielleicht nicht alle, aber jetzt weißt du es, die hatten so lange Obergewänder. Wenn man dann unterwegs war, es war ja meistens zu Fuß alles, also Fahrrad hatten wir nicht, das Auto, mit wo man so schön den Pfingstjubel singen kann, Stern, auf den ich schaue, das Auto gab es noch nicht, und so weiter und so fort. Also man hat dann also das Obergewand was hochgezogen und mit einem Gürtel zusammengebunden, damit du nicht da dauernd auf Stolpers reinfällst und so weiter. Und das heißt, er ist wohl in das Haus gekommen. Meistens haben sie angeboten bekommen, wenn es ein gastfreundliches Haus war, dass man auch seine staubigen Füße waschen konnte und so Erfrischung haben konnte. So, er hat wohl den Gürtel abgenommen, der Paulus, und hat ihn dann an der Garderobe abgehangen. Und jetzt kommt dieser Prophet da rein Und der Heilige Geist sagt zu ihm, guck mal, siehst du den Gürtel da hängen? Da wahrscheinlich haben da mehrere gehangen, aber irgendwie muss ja doch jeder gewusst haben, wem welcher gehört, schätze ich mal. Auf jeden Fall sagt der, nimmt dieser Agabus, der Prophet, nimmt diesen Gürtel, fesselt sich selbst an Händen und Füßen und sagt, das wird dem, der dieser Gürtel gehört, das wird ihm passieren. Er wird, wie wir es hier nochmal haben, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden, also gefangen nehmen und den Nationen überliefern. Es hat sich dann tatsächlich erfüllt. Paulus kam nach Jerusalem, ziemlich inkognito. Er wollte einfach nur Gott anbeten. Und irgendjemand entdeckte ihn, dass er da war. Und sofort fing man an, Verleumdungen über ihn auszusprechen. Und die Gegner des Paulus veranstalteten einen riesen Tumult. Und dann haben sie hinterher dem Paulus das mal in die Schuhe geschoben und haben gesagt, dieser Kerl, der macht den Tumult. Und dann wurde Paulus verhaftet. Dann wollten sie, dass er vorsprechen soll, nochmal vor Gericht. Und dann haben die Juden gesagt, wenn der also dann zum Gericht gebracht wird, auf dem Weg, werden wir ihn dann töten. Und das wurde dem Paulus gesagt. Jemand, der es mitbekommen hat, verriet es dem Paulus und sagt, passt auf dem Weg werden sie dich töten. Und schlussendlich, sage ich kurz mal, Paulus war einige Jahre dort in Haft. Er berief sich auf den Kaiser, also danach war er einige Jahre dort in Haft in dem Bereich. Er berief sich auf den Kaiser, das heißt, er wurde nicht in Israel vor Gericht gestellt, sondern er musste jetzt in Rom beim Kaiser vor Gericht gestellt werden. Somit erfüllte sich genau, was dieser Prophet gesagt hatte. Dem Mann, dem dieser Gürtel gehört, die Juden werden ihn gefangen haben, den Nationen, den Heiden, den Römern überliefern und so weiter. Da sehen wir, das ist Zukünftiges. Das ist Sache eines Propheten. Das ist nicht die Aufgabe eines Weissagenden. Wenn jemand also einfach zu dir kommt und sagt, ich sehe das und das, der Mann gehört dir, die Frau gehört dir, siehst du, das eine Auge wird blau, das andere lila sein und so weiter, ich bin ein Prophet, das musst du einfach jetzt glauben, dann kannst du ganz einfach sagen, Junge, mach dich flatter. Ne? So, also das, der normale Weissagende, das ist nicht sein Job. Und viele, viele Leute sind irregeleitet, weil sie haben mal einen Propheten gehört, der auch Zukünftiges sagt. Und jetzt ist der normale Weissagende in der Gefahr, dass er herkommt und einfach Gott will, dass er zur Auferbauung, Ermutigung, Trost was sagt. Das kann ganz einfach sein, dass Gott jemand sagt im Gottesdienst, geh nach vorne und sage, hier ist eine Person, die soll das wissen, Gott sagt, ich liebe dich. Ja? Und diese Person wird voll getroffen. Aber wenn jemand anfängt, neu anzuweissagen, hat er das Problem dann nicht groß, der sagt, naja, mehr habe ich nicht gehört, das ist es alle. Aber wenn jemand ein bisschen mit seinem Image auch zu kämpfen hat, der geht dann weiter. Gott hat nur gesagt, ich habe dich lieb, aber diese Person sagt, ich habe dich lieb und ich werde dich immer lieb haben und ich werde dich auf Händen tragen und du wirst auf Adlers Flügel fliegen und so. Das heißt, diese Person, die fängt an zu reden, was Gott überhaupt nicht gesagt hat. Sie geht über das Maß hinaus. Und der Weissagende redet von Gott her und es ist ihm nicht erlaubt, anders zu reden, als was Gott sagt. In einer Versammlung kam einmal ein Mann, und das war das zum Beispiel. Dann stand ein Teenager auf im Gottesdienst und sagt, ich habe von Gott etwas. Ich soll hier einfach in den Gottesdienst rein sagen. Ich glaube, das erste Mal ist ein bisschen zittrig, der Teenager. Ich soll nur sagen, hier rein, Gott sagt, ich habe dich lieb. Ja, da haben natürlich bestimmt die alten Gläubigen gesessen, haben gesagt, naja, ist halt am Anfang. Ich habe dich lieb. Wird schon noch mehr kommen. Ja, hoffentlich nicht vielleicht noch rein. Aber nach dem Gottesdienst kam ein Mann zu dem Pastor und hat gesagt, Pastor, ich hätte gern ein Gespräch, Sache kurz zu machen. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Er sagt, ich bin heute Morgen auf dem Weg gewesen, um mich umzubringen. Ich wollte mich töten. Und dann bin ich bei euch an dem Gemeindesaal vorbeigekommen und ich habe gesagt, Gott, ich werde noch einmal in einen Gottesdienst gehen, bevor ich mich umbringe. Und ich werde glauben, dass es dich gibt, wenn du mir in diesem Gottesdienst sagen wirst, ich habe dich lieb. Ja, und da benutzt Gott ganz einfach so einen Teenager, wahrscheinlich ein alter, eingesessener Weissager, für den wäre das zu einfach gewesen jetzt. Ne? Kann ich sagen, ich habe dich lieb, das weiß doch jedes Huhn, dass Gott uns liebt. Ne? Ja, aber der Teenager, ich habe dich lieb. Und dieser Mann sagte, Und ich habe gehört, Gott hat mich lieb. Und so hat er sich bekehrt und wurde Teil dieser Gemeinde, in der das so geschehen ist. So, also wir sehen, Weissagung ist Auferbauung, Ermutigung, Trost. Bei den verschiedenen Arten von Sprachen, die Schrift sagt, dass wenn wir in Sprachen reden, dann kann das eine Menschensprache oder eine Engelsprache sein. In 1. Korinther 13 steht geschrieben, dass wir in Menschen- oder in Engelsprachen reden. Zum Beispiel, wenn du im Geist getauft wirst und vom Heiligen Geist diese neue Gebetssprache bekommst, in der du dann auch Sprachenrede bzw. dann jemand Auslegung dazu haben kann, dann kann es sein, dass du irgendeine Sprache von den über 6000 Sprachgruppen auf dieser Erde bekommst. Es gibt ja auf der Erde über 6000 Sprachgruppen. Und wenn du im Geist getauft bist, dann gibt der Heilige Geist dir eine dieser Sprachen, die du nicht verstehst, die dann deine Gebetssprache wird. So, oder es kann auch eine Engelssprache sein. 1. Korinther 13 sagt, manche empfangen eine normale Sprache, die irgendwo auf der Erde gesprochen wird. Andere empfangen eine Engelsprache, also eine Sprache, in der die Engel reden. So, und Gott entscheidet, wie er das macht und handhabt. Zum Beispiel, es gab mal ein Buch, alles gesammelte Geschichten, das ist leider vergriffen, ich glaube, wenn der Geist redet, heißt das, alles Geschichten, wie Menschen in Sprachen beteten oder redeten und jemand anders, der daneben war, verstand diese Sprache und hat darauf eine Begegnung mit Gott gehabt. Zum Beispiel ein Mann, der war in einer Zeltmission, er war Zeltwart, das heißt tagsüber achtete er darauf, dass niemand ins Zelt kommt und irgendwas klaut. Der hat sich daneben der Zeltwand hingekniet einen Tag und hat einfach gebetet und Gott angebetet und gepriesen. Kurz danach kommt ein Mann in das Zelt und spricht ihn an und sagt, wo hast du so perfekt Hebräisch gelernt? Da sagt dieser Mann, ich spreche kein Hebräisch, das ist meine Gebetssprache. Dann sagt dieser Mann, ich habe dich draußen vor dem Zelt gehört, ich war auf dem Weg und ich höre jemand Hebräisch sprechen und ich bin an die Zeltwand gegangen. Und dann habe ich gehört, dann hast du in dieser auf Hebräisch den Weg zu Gott erklärt, den Weg zu Jesus erklärt und dass er der einzige Weg zu Gott ist und dass wir durch ihn gerettet werden müssen. Das hast du alles in dieser Sprache hinter der Zeltwand gesagt. Und ich bin jetzt in das Zelt gekommen, um zu sehen, woher du so Hebräisch kannst. Und sagte, ich kann kein Hebräisch. Der Mann hat gesagt, dann ist es also Gott und er hat sich bekehrt. Ja? So, die Schrift sagt eindeutig, die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen. Ja. 1. Korinther 14. Die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen und dann steht danach ein Satz als Fragezeichen. Das ist natürlich klar, weil die Bibel von Bibelübersetzern übersetzt wird, die es nicht so mit Heilig Geist und Sprachenreden haben, wie wir das von der Bibel her kennengelernt haben. Da steht also, wenn die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen, dann steht da, wenn nun jemand Fremdes, ein Unkundiger in euren Gottesdienst kommt und ihr redet in Sprachen, in diesen Sprachen, werden sie nicht sagen, ihr seid von Sinnen? Werden sie also nicht sagen, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, ihr seid bekloppt? So steht es bei uns übersetzt, ist aber verkehrt übersetzt, weil der Vers davor sagt, dass die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen. Wenn das ein Zeichen ist, kann es ja hinterher nicht als verrückt erklärt werden. Und die richtige Übersetzung ist auch, aber das haben die Leute als Fragesatz übersetzt, obwohl es eigentlich eine Feststellung ist. Richtig ist es, die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen. Wenn ein Unkundiger, ein Ungläubiger in euren Gottesdienst kommt und ihr werdet in einer Sprache und ihr redet in Sprachen, dann wird er nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Nicht die Frage, wird er nicht sagen, ihr seid von Sinnen, sondern da steht, er wird nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Er wird erkennen, diese Sprache ist von Gott. Verstehst du? Okay? Diese Sprache, das wird er nicht sagen. Die Bibelübersetzer sagen es so. Aber der griechische Grundtext sagt es so nicht. Wir werden nicht sagen, ihr seid von Sinnen. Ist ja klar, sind als Zeichen für die Ungläubigen, da könnten wir viele, viele Geschichten erzählen. Und so, wenn jemand also... Wir gehen jetzt heute nicht in das Sprachengebet oder Sprachensingen, 1. Korinther 14, da steht es ja auch dann geschrieben, wenn ihr in der Versammlung seid, in der Gemeinde zusammenkommt und wenn es um Sprachen oder um Gebet geht, wie soll es nun sein? Ti nun est tin. Wie soll es nun sein? Wie soll das gehandhabt werden in der Gemeinde? Und dann sagt Paulus, ich kann beten mit dem Denksinn und ich kann beten im Geist. Also das steht in der Satz steht in der Möglichkeitsform. Ich kann beten im Denksinn, also mit in meiner verständlichen Sprache, bei dir wäre es jetzt Französisch. Ich kann aber auch beten im Geist, in Sprachen, in anderen Sprachen beten. Und dann sagt Paulus, das kann ich in der Versammlung tun. Beides ist erlaubt. Ja? Und dann sagt er, und ich werde singen im Geist. Da geht er ganz klar. Paulus geht an anderen Stellen, Kolosser, Epheser und sonst, er geht daher und erklärt, singt geistliche Lieder, singt auch Lieder im Geist. Wir haben das mal vor längerer Zeit gesprochen, das Tehillah, der Lobpreis, im Geist singen, das ist der Lobpreis, in dem Gott wohnt, in dem er sich zu Hause fühlt. Und die Schrift sagt auch, dass wir natürlich auch in Hymnen und normalen Liedern singen sollen. Das ist auch geschrieben. So, ich werde also, ich kann beten im Denksinn, ich kann beten auch mit dem, im Geist und ich werde singen im Geist, sagt Paulus. Wenn die Leute im Neuen Testament vom Heiligen Geist erfüllt wurden, dann geschah etwas. Jesus sagt zum Beispiel Markus 16, 17, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Jemand gläubig heute Abend hier? Okay. Jesus sagt, die glauben, in meinem Namen werden sie in neuen Sprachen reden. Das ist ganz einfach, wenn du gläubig bist, gehört zu dir. Und die Bibel sagt, wir haben so ein kleines Heft in der Bücherstube, 10 Gründe für das Sprachenreden, was da alles geschieht, dass wir auferbaut, es bewirkt auch Gesundheit für unseren Körper und so weiter. So, wenn wir in Sprachen reden, dann passiert etwas, dann geschieht etwas, vor allem auch an uns selbst, weil die Schrift sagt unter anderem auch, wenn jemand in einer Sprache redet, betet, auferbaut er sich selbst und andere Dinge mehr. So, wir reden also in einer neuen Sprache. Apostelgeschichte 8 sehen wir, dass die Apostel kommen und den Gläubigen die Hände auflegen und sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Und als Simon der Zauberer sah, was da geschah, da sagten sie zu den Aposteln, Mensch, ich will auch diese Gabe haben, dass wenn ich jemand die Hände auflege, dass sie dann auch den Geist bekommen. Also er sah, hier passierte etwas. Apostelgeschichte 10, Vers 44, natürlich bekam er, konnte das für Geld nicht kaufen, sondern er bekam eine erzieherische Rede mit der Aufforderung, Buße zu tun von dem Apostel. Apostelgeschichte 10, da sehen wir, dass Petrus zum Beispiel predigt im Haus von Cornelius und während er predigt, fällt der Heilige Geist auf die Anwesenden und da heißt es, und die Gläubigen, Apostelgeschichte 10, 44 mal, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Woher wussten sie das, dass der Heilige Geist ausgegossen war? Erstmal, sie gerieten außer sich. Die Frage, die ich auch stelle, auch sehr kritisch an uns selber, an mich, an dich, an uns. Wenn Menschen bei uns im Heiligen Geist erfüllt werden, ist das, passiert da etwas, geschieht da etwas in unseren Gottesdiensten, dass andere sagen, wow, was ich da gerade gesehen habe, das will ich auch erleben. Ich glaube, dass wir da schon sehr schön auf unserem Glaubenssofa uns ausgeruht haben und mein Gebet zu Gott ist, ich habe gesagt, Herr, ich will nicht so 0815 Begegnungen mit dem Heiligen Geist, sondern ich will, Herr, dass wenn du in diesem Gottesdienst oder in unseren Versammlungen, wo immer wir sind, ich will, dass die Leute Gottes Kraft erleben. Und zwar, dass sie so sichtbar, so stark erleben, dass die Umstehenden, die Anwesenden sehen, wow, da hat Gott gerade etwas getan. Versteht ihr, was ich meine? Da muss was passieren. Und da müssen wir zu Gott kommen. Und der Heilige Geist ist hier. Und der Heilige Geist will das auch so hervorbringen. Woher wussten sie das? Vers 46, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Petrus sagt, so wie wir an Pfingsten den Heiligen Geist empfangen haben, so haben sie ihn auch empfangen. Wir sehen dasselbe, passiert ihnen. Was war Pfingsten? Sie beteten, der Heilige Geist fiel, Feuerzungen kamen auf ihren Kopf, hier waren jetzt keine Feuerzungen, aber die Auswirkungen, sie fingen an in Sprachen zu reden, Gott zu erheben in diesen neuen Sprachen. Petrus sagt, die erleben das Gleiche, was wir erlebt haben. Und er sagt, da konnten wir nicht hergehen und sagen, diese Leute können wir nicht taufen, weil die Juden meinten ja, dass man die Jünger, die aus den Nationen sind, die zu Jesus kamen, das sie nicht den gleichen Anteil hätten wie auch sie. Apostelgeschichte 19, also Apostelgeschichte 8, und das müssen wir sehen, das ist ein Unterschied. Apostelgeschichte 8, Philippus predigt in Samaria. Es heißt, viele Leute wurden gläubig, und dann heißt es, die Leute, die gläubig wurden, ließen sich taufen. Und dann wurden diese Leute dort in Samaria der Gemeinde hinzugefügt, richtig? Genau, so, sie wurden dieser Gemeinde hinzugefügt. Dann hörten die Apostel in Jerusalem, dass sie noch nicht den Heiligen Geist empfangen haben. Dann kamen die Apostel von Jerusalem, um mit ihnen zu beten, damit sie auch den Heiligen Geist empfangen. Beachte, sie hatten Jesus aufgenommen, sie waren gerettet, sie waren wiedergeboren, sie waren getauft, sie gehörten zur Gemeinde, aber sie hatten noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Wenn du wiedergeboren bist, so haben wir das vor 14 Tagen gesprochen, kommt Jesus in dein Leben als Person. Ganz persönlich kommt er zu dir. Aber der Heilige Geist ist zurzeit Gottes offizieller Stellvertreter auf der Erde. So hat der Vater es angeordnet und auch so hat Jesus es uns kundgetan. So, wenn wir im Geist getauft werden oder wenn wir uns bekehren, wiedergeboren, ist der Heilige Geist da. Er bewirkt das alles mit. Die Bibel sagt, er überführt uns. Aber wenn wir im Geist getauft werden, kommt dieser Heilige Geist in uns hinein. Deshalb sagte Jesus den Jüngern, der Heilige Geist ist bei euch, aber ich sage euch, es kommt der Tag, dann wird er in euch sein. Und das ist bei der Geistestaufe, zieht der Heilige Geist, wenn wir sagen, Vater, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will getauft werden in den Heiligen Geist hinein. Und der Heilige Geist kommt auf dich und kommt in dich, dann kommt er bei diesem, wenn er dich erfüllt, kommt die neue Sprache raus. Du betest Gott in dieser neuen Sprache an. Das ist einfach in dem, Anführungsstriche, Begleitpaket des Heiligen Geistes dabei. Er gibt dir eine dieser Sprachen. Und so sprichst du. Dann in Samaria, die Leute wurden geistgetauft und Paulus, ich habe mir manchmal so vorgestellt, stell dir vor, du kommst in irgendeinen Hauskreis und deine erste Frage in dem Hauskreis ist, zu dem du hinkommst, übrigens, hallo Leute, schön euch kennenzulernen, übrigens, als ihr gläubig geworden seid, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Der Paulus hat das so gefragt. Das zeigt aber, auch diese Fragestellung zeigt, dass man beim Gläubigwerden nicht unbedingt den Heiligen Geist empfängt. Es kann sein, es kann aber nicht sein. Apostelgeschichte 19, 1-6, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Da haben sie gesagt, nein, wir wussten nicht mal, dass der Heilige Geist war. Sagt Paulus, ja, seid ihr überhaupt richtig getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes, ja, das geht ja nicht zur Vergebung der Sünden und so weiter. Und dann wurden sie, er befahl, dass sie getauft wurden, sie wurden getauft in den Namen Jesu, dann legte Paulus ihnen die Hände auf und sie redeten in neuen Sprachen und ich glaube hier sogar, und Weissagten. Apostelgeschichte 19, 1-6. Das heißt, zeigt also auch, wie der Paulus sagt, als ihr gläubig wurdet, hattet ihr da den Heiligen Geist empfangen. Du kannst gerettet werden, ohne dass der Heilige Geist, ohne dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist. Seht ihr den Unterschied? Ja. So, studiere einfach auch ein bisschen selber noch in diesem ganzen Bereich. Und es ist ein großer Segen, in Sprachen zu reden. Wenn wir in Sprachen reden, also Dr. Carl Patterson von der Oral Roberts Universität in Tulsa, Oklahoma, der ist ein Gehirnspezialist, er sagt, von ihm heißt es Folgendes, er forschte auf dem Gebiet der Beziehung von Sprachengebet und dem menschlichen Gehirn. Er entdeckte erstaunliche Zusammenhänge. Durch Forschung und Tests fand Dr. Patterson heraus, dass beim Gebet in neuen Sprachen unser Gehirn einzigartige Aktivitäten aufweist. Während wir nämlich in Sprachen beten, schüttet unser Gehirn zwei chemische Substanzen aus, die in unseren Blutkreislauf gelangen und die Effektivität unseres Immunsystems um 35-40% steigern. Dies fördert Heilung in unserem Körper. Erstaunlicherweise wird dieser Vorgang von einem Teil unseres Gehirns gesteuert, von dem man bisher annahm, dass er keinerlei Funktion hat. Nur beim Sprachengebet tritt er in Aktion. Sollten wir nicht, um mit Paulus zu sagen, alle in Sprachen reden? Also es fördert Gesundheit. Wenn du Gott anbetest, Paulus sagt zum Beispiel, betet bei jeder Gelegenheit im Geist. Wir beten bei jeder Gelegenheit auf Deutsch und manches Mal so Kraut und Rüben, dass die Engel sagen, wer soll das noch verstehen, was du da gerade fabriziert hast. Aber wenn wir in Sprachen beten, dann auferbauen wir uns selbst. Unser Körper bekommt Kraft und Stärke und es kommt Gesundheit in unseren Körper. Deshalb bete in deiner Gebetszeit und zu Hause, wenn du unterwegs bist, preise Gott. Rachalabarabajana. Okay, Yapakasanama. Ich preise dich, Vater. Boroboshangarabarabasuarabaka. Boreakarabasha. Jetzt wird gerade was, während ich so bete, wird etwas in meinen Körper transportiert, während ich in Sprachen bete, was meine Gesundheit unterstützt und auch deine, wenn du in Sprachen redest. Das ist beim Gebet und wenn wir auch in Sprachen singen und dergleichen. Wir sind ja aber auch beim Sprachenrede, wo ich sagte, wo das hervorkommt und du weißt, jetzt kommt eine Botschaft, ein Wort an die Gemeinde. Und das, sagt die Bibel, das muss ausgelegt werden. Alles andere muss nicht ausgelegt werden. Die Auslegung der Sprachen ist ein übernatürliches Aufzeigen der Bedeutung einer Äußerung in neuen Sprachen durch den Heiligen Geist. Es ist keine Übersetzung der Sprachenrede, sondern eine Auslegung. Das Ziel dieser Gabe ist es, die Sprachenrede für die Hörer verständlich auszudrücken, damit sowohl die Gemeinde als auch derjenige, durch den die Gabe wirksam wird, wissen können, was gesagt wurde und sie dadurch auferbaut werden. Weissagung, Sprachenrede und Auslegung ist so viel wie Weissagung. Weissagung ist direkt in Deutsch, was wir von Gott hören. Ich sage mal, das ist ein 10-Cent-Stück, sage ich mal, im Vergleich. Sprachenrede und Auslegung ist 2 5-Cent-Stücke. Und wie viel gibt es 2 5-Cent-Stücke zusammen? 10. Also da hat jemand die Sprachenrede und ein anderer die Auslegung. Das heißt auf Deutsch wieder verständlich und es ist dasselbe. Paulus sagt, aber der weissagt, Weissagung hat einen höheren Stellenwert. 1. Korinther 14, 5. Ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. 1. Korinther 14, 27, 28. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich selbst und für Gott. Das heißt, als ich dann die Gabe, ich konnte in Sprachen reden, ich konnte in Sprachen singen, aber dann kam diese Gabe des prophetischen Redens in Sprachen und ich habe dann eine ganze Zeit, merkte ich immer, der Heilige Geist brachte das hervor und dann habe ich geredet. In dieser Sprache, nicht als Gebet, sondern so richtig, die Gemeinde, alle wurden still, es wurde aufgehört zu beten, jetzt wusste die Gemeinde, aha, jetzt will Gott was mitteilen. So, und es war immer cool, links oben saß der Ausleger der Gemeinde und somit habe ich mich auch nie groß gekümmert oder zu beten, Herr, ich will auch die Auslegung haben. Und jetzt bin ich einen Abend da und ich habe eine Zungenrede. Und links oben, ich gucke nach, höre nach links oben, wo bleibt Bruder Ausleger? Und ich gucke rüber, weil nichts kommt und ich sehe, Platz ist leer, Bruder Ausleger ist nicht da. Also das war schon komisch, für die Gemeinde war das irgendwie ein bisschen betreten, ich war ja noch ein junger Gläubiger auch und dann irgendwie hat die Gemeinde, ich würde das dann aufgreifen, sagen, hier ist jemand, der die Auslegung hat, weil sonst würde Gott das nicht so bringen. Und aber bei uns war das betroffen, Halleluja, Halleluja, ja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und irgendwie war ja irgendwie, groß ist der Herr, ja genau. Dann man übertönt das und man geht so genannt über die Sache weg. Und dann kam wieder dieser Bruder, der weder prophezeit noch auslegt. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt in neuen Sprachen redet. Ich habe dir gesagt, du musst beten, dass du eine Auslegung hast. Der hat mich jedes Mal, als ich in die Gemeinde kam und meine langen, lockigen Haare habe, dann stand er nach jedem Gottesdienst, die Haare müssen weg. Okay, so, irgendwann waren sie weg, dann, du solltest Sprachenrede mit Auslegung haben. Und so, er hatte immer, der war so ein richtiger Schieber, hat mich manchmal auch genervt, ja. Und also heute würde ich sagen, und wie sieht es bei dir, Bruder, aus? Wann fängst du damit an? Aber gut, ich war jung, ohne Erfahrung, null Ideen. Aber dann habe ich gesagt, Herr, ich will die Auslegung haben. Ich will Auslegung haben. Und dann fing das an, dass ich merkte, dass der Heilige Geist zu dieser Sprache mir die Auslegung gab. Ich weiß noch, wir waren in einem Jugendtreff, bei uns in der Jugend zum Beispiel, wurde nie prophezeit oder in Sprachen geredet oder ausgelegt. Wir waren einfach ein schöner, frommer Club. Und eines Tages saßen wir im Jugendkreis und der Heilige Geist sagt, rede in Sprachen, ich möchte der Jugendgruppe etwas mitteilen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, der Ausleger ist nicht hier. ich kann es nicht auslegen. Im Leben kann ich das nicht machen. Gott sagt, hallo, würdest du bitte jetzt die Sprachenrede bringen? Und ich habe nur gesagt, nein, da ist keiner, der es auslegen kann, das geht nicht. Und ich habe gezappelt und gewackelt auf dem Stuhl, es wird warm, du kennst diese Sachen so, wenn du was tun sollst, es wird immer heißer. Naja, irgendwie auf einmal, dann habe ich dann gesagt, okay, Herr, ich mach's. So nach dem Motto, auf deine Verantwortung. Und dann habe ich dann in Sprache die Sprachenrede gebracht. Und ja, und ganz klar, hätte ich gleich sagen können, es kommt nichts. Kam nichts, nichts kam. Aber weil ich wusste, Gott hat gesagt, du redest, und dann sagt, Leute, ich hatte diese Sprachenrede und jemand von euch hat die Auslegung, sonst hätte Gott das jetzt heute Abend nicht gemacht. Gott macht keine blöden Sachen. Und dann fing ein Mädchen an zu heulen, die war das erste Mal da, sie war Gast. Entschuldigt, Geschwister, entschuldigt, und weinte. Sie kam, ich bin von den Baptisten und ich habe das noch nie gehabt, aber ich habe eine Auslegung, hat sie gesagt. Okay, hat der Jugendleiter gesagt, dann schieß los, dann bringen sie. So, also so, du merkst, das war kein Gebet, sondern übernimmlich von Gott. So, das möchte, das sagt Gott, das möchte er, dass das jeder kann, jeder tut. Je können, vom Können ist es kein Problem. Wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, ist der Heilige Geist in dir und er bringt es hervor. Hallo? Von daher, wir sollten, was sagt die Schrift? Eifert nach den geistlichen Gaben. Eifert, strebt danach, das will ich haben. Das ist so, sag deinem Nachbarn, ich höre auf faul zu sein, ich strebe nach den geistlichen Gaben. Okay, so, der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist bringt diese Dinge vor. Ich habe es nur angerissen, wir könnten jetzt wirklich mega viel Bibelmaterial, Bibelverse dazu nehmen, die das alles noch weiter untermauern. Ich habe nur einzelne genommen, aber die Schrift sagt es eindeutig und du musst ja wissen, in der ersten Gemeinde früher war das ja kein Problem, dass man heute kommt mit Sprachenreden, Geistertaufe und so weiter. Damals, als die Gemeinde entstand nach Pfingsten, und die erste Gemeinde war in Jerusalem, als dann die Gemeinde entstanden. Damals gab es nur Pfingstgemeinden. Es gab nichts anderes. Es gab damals nur Pfingstgemeinden. In allen Gemeinden wurden Sprachen geredet. Das war normaler Standard. Später merkt Paulus, dass manche ein bisschen nachlässig werden. Er sagt, es reden nicht mehr alle in Sprachen. Und er sagt, ich will aber, dass ihr alle in Sprachen redet. Das war Standard. Warum? Jemand hat mal gesagt, ach, weißt du, Herbert, ich habe Jesus lieb, du hast Jesus lieb, ist doch wurscht, ob du im Heiligen Geist erfüllt bist oder nicht. Sag ich, ist mir schon nicht egal. Ich sage, siehst du die Bergspitze da oben, den Hügel da oben und den Berg? Im Urlaub siehst du diesen Berg? Wenn du sagst, ich brauche keinen Heiligen Geist, dann ist es so, als wenn du mit dem Fahrrad diesen Berg hochfahren willst. Und ich sage, ich habe den Heiligen Geist empfangen, ich setze mich in die Seilbahn und ich fahre hoch. Ich sage, also das ist schon ein ganz anderer Weg. Der wird aufgebaut, der stärkt sich und so weiter. Ihr könnt das Heftchen in der Bücherstube haben, die Heike redet euch da gerne. So, also, Weissagen sollen alle. Weissagung ist eigentlich, was heute mehr die gebräuchlichere Form ist. Sprachenrede mit Auslegung ist selten geworden in den Gemeinden, in manchen fast ausgestorben. Wir haben es hin und wieder gehabt, weil wir eigentlich mehr in das Weissagen hineingehen. Aber du solltest hören, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist und du merkst, der Heilige Geist will jetzt eine Sprachenrede durch mich bringen. Das ist jetzt kein Gebet, das ich sprechen will, sondern Sprachenrede, dann solltest du das, dann kannst du auch nach vorne kommen, wenn du unsichtbar bist, unsicher bist, zu mir und sagen, Herbert, ich glaube, ich habe nicht unsichtbar, unsicher. Naja, manch einer wäre da vielleicht lieber unsichtbar. Okay, mancher wäre vielleicht auch lieber unsichtbar, ist klar. Aber wenn du unsicher bist, habe ich echt unsichtbar gesagt, ja? Okay, na gut. Also wenn du unsicher bist, dann kommst du, ich glaube, ich habe eine Sprachenrede. Dann werde ich sagen, dann mal tau, dann leg los. Ne? Und dann gehst du. Vielleicht bist du noch ein bisschen scheu. Und ich weiß, ich habe erlebt, wie Leute in die Gabe auch reinkamen. Da hat eine Schwester, die bekam dann die Gabe. Das war während unserer Bibelschulzeit, während unserer theologischen Ausbildung. Und die hatte mal die Sprachenrede empfangen also als prophetische Rede und war total emotional beteiligt. Ich weiß das. Ich habe, als ich das habe, ich war so aufgeregt. Ich habe dabei geheult. Ja? Also ich dachte, und die auch, die hat dann, und die hat dann, war auch aufgeregt, die Emotionen war da und die hat dann die ganzen, die war jetzt schon ein paar Jahre im Geist getauft, hat schon ein paar Jahre prophetisch in Sprachen also auch geredet, aber weil es das erste Mal mit Heulen war, hat die jedes Mal, wenn die loslegte, mit Geheul das gemacht. Ne? Und dann heulte sie und das war gemischt und es war immer nur irgendwie was ein bisschen peinlich und schrecklich. Ich meine, ich war ja jetzt, ich hatte ja kein Wort zu sagen. Also wenn ich ihr Pastor gewesen wäre, ich sage mir zu, Schwester, du brauchst das nicht mehr so zu machen. Du kannst ganz normal reden und brauchst nicht dabei kreischen, heulen und weinen und so weiter. Aber es macht ja nichts, habt doch keine Furcht. Der Heilige Geist, ihr seid doch alle schon gestorben mit Christus, oder nicht? Bist du tot? Ach, auf einmal lebst du, wa? Also, noch jemand nicht gestorben? Okay. Also, wir sind gestorben mit Christus, unser Leben ist verborgen in Gott. Mann, wir sind doch in Gottes Hand. Aber das Wichtige, was hier in dem Satz auch ist, der ist schon wieder untergegangen. 1. Korinther 14, 28. Wenn kein Ausleger da ist, wenn ich weiß, es ist kein Ausleger da, dann schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich selbst und für Gott. Also, das heißt nicht, der hör auf, in Sprachen zu reden. Also, wenn ich weiß, es ist kein Ausleger, ich habe nicht diese Bundarabaragasha, diese Botschaft, die, wo du merkst, da will Gott was sagen mit Auslegung, dann sagt er, dann rede für dich selber. Und für dich und für Gott. Weil Paulus sagt, wie ist es in der Gemeinde? Tin und Estin. Er sagt, du kannst in Verstand beten, du kannst in Sprachen beten, du kannst in Sprachen singen. Ausgelegt werden muss nur die prophetische Sprachenrede. So einfach ist das. Überhaupt kein Problem. Und die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen. Ich sehe immer wieder, auch wenn wir mal draußen auf Marktplätzen, Wiesen und so weiter waren, beim Wächtergebet auf dem Luisenplatz, da sind Leute, die sagen, wow, das ist Sprache, gibt es eine CD davon? Ja? Ja, weil wir dann Sprachen gesungen haben, gibt es eine CD? Nee, das ist eine Himmelssprache. Jemand sagt, oh, die will ich aber auch haben. Da sage ich, ja, dafür müssen Sie sich aber bekehren. Ne? Müssen Sie Jesus in Ihr Leben aufnehmen? Ja, dann will ich das machen. Ein Zeichen für die Ungläubigen. Ich weiß, einige von euch saßen noch mal auf einer Wiese da hinten beim, wie heißt dieses, am Wog da. Und dann kam ein Polizeiauto vorbei, und weil vorher waren Randalierer da gewesen. Und ihr habt dann da schön gesungen, musiziert, Gitarre gespielt und Geist gesungen. Die Polizei dann, oh, das ist aber schön, gibt es da vorne eine CD? Ja? Warum? Nicht, das ist eine Sprache vom Himmel. Dann haben die ihre Scheibe beim Auto runtergemacht und haben runtergelassen und haben dann weiter zugehört, wie gesungen worden. Warum? Die Sprachen sind als Zeichen für die Ungläubigen. Wisst ihr, wer Probleme hat mit Sprachenreden? Das sind die Leute, denen man beigebracht hat, dass es nicht richtig ist, dass es nicht gilt, dass es nicht verkehrt ist. Denen hat man, das sind die, die ein Problem mit haben. Es sind eigentlich nur fromme Leute. Deshalb, ich bin ja Gott dankbar, dass ich mein ganzes Leben Gemeinden gegründet habe. Denn alle Gemeinden, die ich gründe, denen kann ich gleich das richtig beibringen, wie das richtig ist. Und da gibt es überhaupt nicht die Frage, darf man das, darf man nicht? Natürlich darf. Gott sagt, du musst sogar, du sollst. Redet. Ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Ich will, das ist meine Vorstellung, sagt Gott, die ich für habe. Ihr sollt alle in Sprachen reden. Du sollst auch aufgebaut werden. Du sollst auch Gesundheit in deinen Körper fließen lassen und so weiter und so weiter und so weiter. Hallo? Heute mache ich Schluss. Wir werden nächste Woche dann reingehen. Wollt ihr weiterhören?
Ja.
Okay. Nächste Woche gehen wir dann in die Offenbarungsgaben rein. Und darauf den Sonntag, so der Herr erlaubt, gehen wir dann in die Kraftgaben rein. Okay. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass du wirklich auch Berührung mit Gott hast. Sag, Gott, begegne mir. Gott, berühre mich. Ich will dich erfahren, ich will dich erleben. Als ich das erste Mal in Sprachen redete, ich war in unserer Gemeinde, wir hatten immer so einen Altar, da knieten wir und beteten. Mein Bruder war, ich war links, mein Bruder rechts, soweit ich mich erinnere. Und da kam so ein älterer Bruder aus der Gemeinde, stand auf, legte uns die Hände auf den Kopf und sagt, oh Vater, ich danke dir für diese beiden Jungs oder jungen Männer, was auch immer, bete, oh Vater, segne sie und erfülle sie. Und du auf einmal, das ging, als wenn ein Stromschlag durch dich, ein Stromfluss durch dich, nicht ein Schlag, ein Stromfluss durch dich durchging, und wir fingen an, in Sprachen zu reden und Gott zu verherrlichen. Verstehst du? Da musste mir niemand sagen, red jetzt, mach jetzt, still, lass es raus, ne? Sondern es kam raus, der Heilige Geist kam rein, wumm, und die Sprache kam raus. Und das ist gut, also nicht so rum, aber wir fingen an sofort zu verherrlichen. Ich habe dann über ein Jahr, glaube ich, nicht mehr in Sprachen geredet, weil gleich nach dem Gottesdienst kam ein Bruder zu mir: Da musst du jetzt aber vorsichtig sein. Das könnte auch von der falschen Quelle kommen. Hey. Ich habe natürlich Schiss gehabt, bin unerfahrener Christ. Also habe ich gesagt, sage ich lieber gar nichts mehr in Sprachen, bis mir ein gescheiter, weiser Prediger sagte: Herbert, du hast ein ganzes Jahr was verpasst. Ein ganzes Jahr was versäumt. Und an dem Tag fing ich an, in Sprachen reden wie nie zuvor. Und heute weiß ich auch, dass dieser Bruder, der mir Angst machte, das ist gelogen, das stimmt nicht, weil Gott sagt, der Vater wird den, der ihn um den Heiligen Geist bitten, keine Schlange geben, kein Skorpion, kein Stein, sondern Gott sagt, wer mich um den Heiligen Geist bittet, den gebe ich den Heiligen Geist. Amen. Und wenn Gott das so sagt, dann ist das so. Da brauche ich keine Angst haben. Hallo? Sagt deinem Nachbarn, Gott hat immer recht. Er hat auch immer recht. Amen. Okay. Und jetzt, wenn wir jetzt noch... Ach, das ist ja schon wieder die Zeit vorgerückt, meine Freunde. Aber wer singt denn jetzt mit uns? Ich würde doch sagen, dass wir ein paar Lieder noch singen und einfach Gott verherrlichen, Gott anbeten. Und ich lade dich ein, gezielt, komm nach vorne, komm hierher und sag: Herr, ich möchte in den Geistesgaben dienen. Ich eifere nach den Geistesgaben. Wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, dann komm hierher und sag: Gott, erfülle mich mit deinem Geist. Ich möchte in neuen Sprachen beten. Komm, erfülle mich mit deinem Geist. Komm in mein Leben, Heiliger Geist. Vater, gib mir deinen Heiligen Geist. Dann kommst du nach vorne und dann empfängst du von Gott. Und der Heilige Geist wird kommen. Und strebe nach den Gaben. Du kannst zu Gott kommen. Gott selber sagt: Eifere danach. Du kannst hier nach vorne kommen. Herr, ich will weissagen. Herr, ich will in Sprachen reden. Herr, ich will auslegen. Herr, ich möchte in diesen Gaben dienen. Gott sagt, dass du so forschst, so beten sollst. Eifere danach. Strebe danach. Strebe danach. Strebe danach. Eifere danach. Hallo? Da musst du was unternehmen. Also, eifern ist nicht: Na, Herr, da bin ich mal hier. Kannst du mal probieren, Herr. Kommt nichts, mein Eifer ist fertig. Nein, Herr, ich will es haben. Hey, zieh den Himmel runter oder die Wolken vor mir und sag: Herr, ich will erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Nicht lässig sein. Okay. Amen.